In dieser heutigen Folge starte ich mit einer Reihe über Beeinflussungsstrategien, denen wir tagtäglich in der Werbung, in der Kommunikation untereinander, in den Medien, in der Politik, überall letztendlich ausgesetzt sind. Dies geht weit über den Einflussbereich in der Rolle als Führungskraft hinaus und ist dieses Mal eine ganz grundsätzliche Betrachtung auf der Metaebene. Heute für die erste Folge habe ich drei Beeinflussungsstrategien ausgewählt. Hallo und herzlich willkommen zum Leadership Onboarding Podcast. Sie stehen vor einem Führungswechsel. Oder vielleicht starten Sie gerade komplett neu in einer Führungsrolle. Genau dann ist dieser Podcast für Sie. Ich wünsche viel Spaß beim Reinhören und erfrischende Impulse. Beeinflussungsstrategien. Beeinflussungsstrategien kann man zum Guten und zum Bösen nutzen. Ja, heute Part 1. Ich will heute einmal ein Thema aufgreifen, das ich schon längst vorhatte. In einigen anderen Podcast-Folgen habe ich auch bereits das ein oder andere dazu einfließen lassen und auf die ein oder andere Beeinflussungsmethode schon mal hingewiesen. Allerdings will ich die heutige Folge ausschließlich dem Thema Beeinflussungsstrategien widmen. Als Führungskraft muss ich wissen, wie kann ich Einfluss ausüben? Und es ist eine Frage des Charakters und der inneren Haltung, in welcher Form ich als Führungskraft auch Einfluss ausübe, beziehungsweise die mir zur Verfügung gestellte Macht nutze. Die heutige Folge geht jedoch weit über dieses Thema Einflussmethoden in der Rolle als Führungskraft hinaus. In Anbetracht der aktuell zugespitzten Lage in Deutschland halte ich es für wichtig, hier einmal auf der Metaebene die Beeinflussungsmethoden ganz generell unter die Lupe zu nehmen. Und ich will heute im ersten Teil dieser Podcast-Folge einmal drei Beeinflussungsstrategien nennen, die von guten Rhetorikern, das heißt sowohl von Führungskräften, von Speakern, von Politikern sowieso, aber auch jedem anderen genutzt werden, der, beziehungsweise die natürlich, der das Wissen darüber hat, wie kann man andere beeinflussen. Noch einmal, Beeinflussung kann stattfinden sowohl im positiven, konstruktiven Sinne, aber eben auch im negativen Sinne. Und das ist dann keine Einflussnahme mehr, sondern es ist Manipulation. In der nächsten Folge, in Part 2, gehe ich dann auf weitere Methoden ein. Und das ist ja für heute jetzt erstmal mein Plan. So, es ist wichtig, diese Mechanismen zu kennen, Beeinflussungsstrategien zu kennen und zu verstehen, um selbst einer Beeinflussung nicht einfach blind ausgeliefert zu sein. Das gilt für alle Bereiche im Leben, ob privat beim Autokauf mit dem Bankberater oder im Business mit Kunden, mit Lieferanten und so weiter, als auch als Bürger in Bezug auf die Politik bzw. auf die politischen Akteure. Erfahrungsgemäß, und da sind viele immer wieder überrascht, sind genau diejenigen, die glauben, sie würden es merken, dass man sie beeinflusst, am allermeisten beeinflussbar. Es braucht wie bei allem Wissen und es braucht auch etwas Übung mit diesen Themen. Und wichtig ist mir nochmals an dieser Stelle zu betonen, man kann alle Einflussstrategien bzw. Beeinflussungsstrategien sowohl zum Guten verwenden, aber eben auch zum Schlechten. Im positiven Sinne nennt man das Einflussnahme, um wirksam zu sein. Und im schlechten Sinne ist es eine Manipulation und findet in der Regel statt, ohne dass derjenige das weiß, ohne dass derjenige sich dessen bewusst ist und ohne dass derjenige dazu seine Einstimmung gegeben hat. Ich will einmal anfangen mit dem ersten Thema. Ich habe jetzt drei ausgewählt für heute. Das erste Thema ist eine Beeinflussungsstrategie, die sehr stark und sehr subtil wirkt. Und es braucht noch nicht einmal Worte dazu. Erstens die Macht der Bilder. Es gibt jeden Moment für uns unfassbar viele Reize, die wir erleben, tagtäglich, wenn wir unterwegs sind sowieso, aber auch zu Hause, wenn wir im Homeoffice sind und ganz besonders in diesem Computer, mit dem wir oder die meisten von uns sehr viel arbeiten. Zum Glück haben wir, beziehungsweise unser Gehirn, theoretisch zumindest, einige Filter, also nicht nur theoretisch, praktisch auch, wir haben einige Filter, sodass nicht alle Reize zu uns durchdringen können, sonst würden wir einen permanenten Overload haben und könnten gar nicht agieren. Aber es gibt eben auch Türöffner. Die Türöffner sind beispielsweise alle Reize, die uns warnen wollen. Das ist alleine schon evolutionsbedingter Fall, denn wir hätten wir sonst in der Vergangenheit die Gefahren rechtzeitig entdeckt und erkannt. Das heißt, alles, was uns vor Gefahren warnt, bekommt Vorrang. Die meisten von Ihnen haben vermutlich auch schon mal gehört, was in der Werbebranche als Gesetz gilt, nämlich, dass es angeblich 7 Wiederholungen braucht, bis ein Kunde kauft. Und das Allereinfachste, was Menschen dazu bringt, die Tür zu öffnen, sind Bilder. Alles, was bildhaft ist, dringt leicht zu uns durch, beziehungsweise viel leichter zu uns durch als Worte. Bilder verursachen sofort Gefühle. Wir sehen Bilder und ganz bestimmt kennen Sie das aus den unterschiedlichsten Situationen, wenn Sie eine Zeitschrift aufschlagen, wenn Sie Fernsehen schauen oder etwas im Netz sich anschauen. Sie sehen ein Bild und werden sofort spontan emotional angesprochen. Jetzt ist es so, seit einigen Jahren werden wir geflutet mit Bildern. Die Medien wissen sehr genau von der Wirkung und setzen diese sehr gezielt ein. Werbeagenturen tun dies für ihre Kunden ebenfalls in ihren Kampagnen. Es geht nun mal im Kern um Gefühle. Und diese scheinen in den letzten Jahren immer dichter und immer doller angetriggert zu werden. Wir werden eben durch Bilder sofort emotionalisiert. Und das passiert sogar, obwohl wir noch nicht einmal wissen, ob diese Bilder wahr sind. Daher, das ist leider das Tragische daran, Bilder können die wenigsten von uns erstmal komplett auf Distanz setzen und einfach mal sachlich bewerten. Wer als Führungskraft oder Politiker einfache Bilder nutzt, erzielt damit eine Wirkung. Bilder wirken so stark, dass der kritische Geist dabei häufig auf der Strecke bleibt. Was ist wichtig dabei? Es ist wichtig, wenn wir Bilder sehen und merken, wir haben eine Emotion dazu, dass wir uns fragen, was konkret führt diese Emotion, zu was konkret führt diese Emotion bei mir? Was passiert denn hier eigentlich gerade? Und weshalb reagiere ich so? Und dass wir dann genau das tun, was wir bei allen kritischen Situationen tun sollten und angebracht ist, nämlich innerlich zunächst einmal definitiv auf Distanz zu gehen. Auch wenn das gerade bei mächtigen Emotionen, bei bestimmten Bildern schwierig erscheint. Ich weiß das selbst. Und dann heißt es, aus der Distanz heraus kritisch draufschauen, die Frage stellen, woher weiß ich, dass dieses Bild echt ist? Und selbst wenn wir uns das fragen und dazu in der Lage sind, innerlich doch auf Distanz zu gehen und vielleicht auf unterschiedlichen Informationsquellen recherchieren und dann zeigt sich eventuell dieses Bild doch auch in unterschiedlichsten Informationsquellen, kann es immer noch sein, dass das Bild dennoch nicht echt ist. Warum? Ganz einfach. Ich möchte nicht zu tief in die Materie einsteigen, aber seit einigen Jahren sind fast alle Mainstream-Medien, die sogenannten Leitmedien, zu Staatsorganen geworden und haben keine kritische Distanz mehr. bzw. keine kritische Berichterstattung mehr, sondern sind lediglich Hofberichterstatter. Das war vor einigen Jahren noch anders. Hinzu kommt, dass beispielsweise Milliardäre wie Bill Gates und George Soros, auch das können Sie überall nachlesen, einem Magazin wie dem Spiegel, aber auch anderen ihre Finanzspritzen gegeben haben in Millionenhöhe und damit stark Einfluss nehmen auf den Inhalt und die Richtung der Berichterstattung. Wer das nicht weiß und vielleicht naiv nun sagt, das kann doch nicht sein. Ich erlebe so ab und zu mal den einen oder anderen, der sowas behauptet. Dem empfehle ich, sich besser zu informieren. Sonst werden sie definitiv gerade heutzutage enorm hinters Licht geführt. Und besser zu informieren bedeutet, unabhängige Medien zu lesen. Ich verzichte jetzt bewusst darauf, Beispiele aufzuführen. Denken Sie am besten selbst einmal darüber nach, bei welchen Themen Ihnen sofort welche Bilder einfallen. Man muss sich immer fragen, was genau ist der Zweck davon? Es gibt übrigens einen ganz, ganz wunderbaren Film mit Juliette Binoche, einer, wie ich finde, ganz tollen Schauspielerin, der Film Words and Pictures. Darin wird sehr deutlich aufgezeigt, wie viel stärker die Wirkung von Bildern unterbewusst auf uns ist im Vergleich zu Worten. Und dann kommen wir schon zum zweiten Thema. Die zweite Beeinflussungsstrategie, Einflussmethode, das NLP, eine ganz, ganz große Schatzkiste, das sind sogenannte neurolinguistische Programmieren. Ja, und ich weiß, es gibt ja nicht wenige, die damit wenig vertraut sind und nur vielleicht Schlechtes gehört haben, aber es gibt auch viele andere, die das Thema kennen und auch wissen, dass es natürlich immer abhängig ist von demjenigen, der diese Schatzkiste nutzt. Wie es der Begriff bereits beschreibt, ist die Methode des NLP ein Konzept, das genau das zum Ziel hat, Menschen anders zu programmieren. Ich weiß, es löst bei den meisten erstmal dieser Begriff eine gewisse Aversion aus, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Grundlage dieses Begriffs, der übrigens auch in der Kulturforschung verwendet wird, ist die Tatsache, dass wir alle konditioniert sind. Wir sind konditioniert durch die jeweilige Kultur, in der wir aufgewachsen sind, durch unsere Primärsozialisation, insbesondere Eltern, Schule und so weiter, als auch durch die jeweiligen Organisationskulturen, in denen wir gearbeitet haben. Das ist eine Art mentaler Imprint, beziehungsweise in der Kulturforschung eben nennt man das die kulturelle Konditionierung, die durch die eine oder andere oder bei manchen Menschen ja mehrere Kulturen, in meinem Fall sind es auch mehrere Kulturen, die eben bei Menschen eine gewisse Konditionierung verursacht haben. Und genau deshalb ist es auch möglich, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Konditionierung zu ändern. Das können Sie auch selbst, wenn Sie das wollen, und an sich arbeiten. Ich möchte den Begründern des NLP, Richard Bandler und John Grinder, eine positive Intention unterstellen bei der Entstehung des NLP. Sie haben vor allem die bewährten Methoden von einigen sehr, ja, wie soll ich das nennen, von sehr erfolgreichen Gestalttherapeuten, Hypnotherapeuten und auch anderen zusammengefasst, ja, von Milton Erickson, von Fritz Perls und anderen Meistern ihres Fachs. NLP dient hervorragend dazu, um Methoden daraus in der Therapie insbesondere, aber auch im Coaching und aber auch in ganz unterschiedlichen anderen Kontexten, auch in Kundenkontexten ganz grundsätzlich zu benutzen. Wenn Kunden beispielsweise mit ihren Wünschen nach Veränderung kommen, im Coaching, im Change Management ist das auch ein Thema. Ich beispielsweise habe sehr viele unterschiedliche Zertifizierungen, Qualifikationen irgendwann mal in meinem Leben durchlaufen, weil ich einfach sehr neugierig und lernwillig war und immer noch bin. Ich habe nicht nur einen Master in NLP, sondern bin auch ausgebildet als NLP-Trainerin. Das habe ich noch bei Klaus Kruschowiak gelernt, der sicher zu den absoluten Meistern in Deutschland in diesem Fach zählte, der leider 2020 verstarb. Ich habe 3 Jahre lang eine intensive Ausbildung bei ihm gemacht und auch meine systemische Ausbildung bei ihm genossen. Und es war eine sehr lehrreiche Zeit. Das Wissen daraus habe ich seitdem in allen Kontexten einbringen können, bewusst und unbewusst. Den systemischen Blick braucht es immer, und NLP-Methoden zu kennen, heißt für mich nicht nur diese teilweise im Coaching, Sparring, Mentoring oder auch in Workshop-Moderation einzusetzen, sondern es bedeutet natürlich auch, ich stelle sehr schnell fest, wenn jemand versucht, mich zu manipulieren. Natürlich kann man NLP missbrauchen, so wie man jede Methode missbrauchen kann. Richard Bandler sagte dazu einmal so schön, und das ist auch meine Beobachtung, jeder Mensch ist hypnotisierbar und damit manipulierbar, aber nur wenige glauben, dass das möglich ist und noch viel weniger merken es. Und genau dann wird es ganz einfach für Manipulierer. Mit den Methoden des NLP, dieser großen Schatzkiste, können wir Menschen auf dem Weg ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen und ihre Selbstkenntnis erhöhen, als auch die von ihnen gewünschten Veränderungen begleiten. Dieselben Methoden des NLP können jedoch auch, insbesondere von machthungrigen Politikern, sehr ego-orientierten Führungskräften, als auch von jedem anderen, der dieses Handwerkszeug versteht, benutzt werden, um Menschen in ihre gewollte Richtung zu beeinflussen. Es gibt eine ganze Menge unterschiedlicher Werkzeuge in dieser NLP-Toolbox, denn NLP ist ja einfach nur der Begriff für eine große Toolbox, beispielsweise das Reframing, das dazu dient, dass man entweder in Aussagen, beispielsweise als Führungskraft oder Politiker, Gegebenheiten einfach in einen anderen Kontext stellt oder als Coach beispielsweise entsprechende Fragen stellt, um die Perspektive beim Gegenüber zu erweitern. Und ich unterstelle das jetzt einfach mal, bei Politikern geschieht das eben in meiner Wahrnehmung in den allermeisten Fällen mit einer manipulativen Zielsetzung. Ich will aus dem NLP auch noch das Anchoring an dieser Stelle nennen, die Ankertechnik, die übrigens von allen guten Präsentatoren genutzt wird und in jedem Präsentationstraining vermittelt wird. Viele nutzen vermutlich das ein oder andere aus dem NLP, ohne es zu wissen. Wenn Sie mehr Interesse haben, mehr über NLP zu erfahren, schreiben Sie mir gerne eine Mail, dann greife ich das Thema gerne nochmals etwas detaillierter auf und gehe separat auf das ein oder andere ein. Jetzt kommen wir nochmal zum dritten Punkt für heute, die dritte Beeinflussungsstrategie, wobei ich hier tatsächlich in allererster Linie sagen muss, dass diese ja bevorzugt dazu benutzt wird, um zu manipulieren und eher weniger, um Menschen im Positiven zu beeinflussen. Aber das wäre auch nochmals ein etwas größerer Diskurs. Wie gesagt, der dritte Punkt, Angst als Manipulationsgrundlage bzw. Angst als Beeinflussungsstrategie. Und ich möchte hier mit einem Zitat starten von Richard von Weizsäcker, der 1984 bis 1994 für 10 Jahre, soweit ich mich erinnere, der Bundespräsident in Deutschland war. Sein Zitat lautet: Alle Diktaturen nähren sich aus der Angst der Untertanen. Sehr weises Zitat. Es war in der Vergangenheit so und es ist auch heute noch so. Angst war und ist zwar auch manchmal ein Instrument, das in Unternehmen schon mal genutzt wird. Allerdings ist davon auszugehen, das ist jetzt meine ganz subjektive Wahrnehmung, dass historisch dieses Manipulationsinstrument vor allem schon immer in staatlichen Organisationen gepflegt und genährt wurde. Und darüber hinaus ist Angst, wie die Geschichte zeigt, die Methode, die von Politikern am häufigsten genutzt wurde. Vermutlich wissen Sie bereits, diese Angst wurde und wird nicht dafür genutzt, um Menschen etwas Gutes zu tun, sondern in der Regel einfach nur, um die eigene Macht auszubauen. Niccolò Machiavelli beschrieb so schön in seinem Klassiker Der Fürst, wie der Feudalismus nur durch Angsterzeugung überleben konnte. Und die Geschichte zeigt, wie totalitäre Regimes ganz grundsätzlich diese Angst und das Kleinhalten der Bevölkerung auf die Spitze trieben. Wie Angstmache heutzutage funktioniert, durften wir alle in den Jahren der sogenannten C-Pandemie erleben. Menschen haben diese Angst mittlerweile leider internalisiert. Und nicht umsonst sagen Forscher aus dem Bereich der Epigenetik, dass den Deutschen die Angst nach wie vor historisch bedingt sprichwörtlich in den Knochen sitzt. Und das macht natürlich etwas mit Menschen. Der Effekt davon ist, dass Menschen damit zu leicht kontrollierbaren Bürgern werden. Auch zahlreiche bekannte Gehirnforscher und Psychoanalytiker sagen, dass Angst das größte krankmachende Problem ist. Angst lässt Menschen auf ältere, weniger entwickelte Ebenen im Gehirn regredieren, also zurückfallen. Beziehungsweise ganz einfach gesagt, sie werden dadurch dumm und sie merken es noch nicht einmal. Angst wird durch Bilder, durch Worte, durch insbesondere, ganz besonders, durch Wiederholungen und alles andere verursacht. Die Dauerbeschallung und vor allem die permanente Wiederholung von vermeintlichen Wahrheiten und Verdrehungen, die der Angsterzeugung dient, führt dazu, dass sich ursprünglich freie Menschen selbst versklaven. Ich weiß, das klingt sehr hart, aber so ist es nun mal. Und dass sie dadurch den Mächtigen erlauben, komplette Macht auszuüben. Die unterschiedlichen subtilen Methoden, um Angst zu erzeugen, führt dazu, dass Menschen sich in Lager spalten. Sie werden aufgehetzt und Feindbilder werden aufgebaut. Das ist die letzten Jahre geschehen. Ganz besonders in den letzten 4-5 Jahren. Darüber haben beispielsweise sehr detailliert auch Dr. Raphael Bonelli, sehr bekannt auch im RPP-Institut, aber auch Daniele Ganzer und viele andere geschrieben und gesprochen. Das Tragische ist, die Spaltung wird immer stärker. Durch den gegenseitigen Hass abgelenkt, bemerken die meisten nicht, wie sie sich alle dabei instrumentalisieren lassen und wie sie alle dabei zu Verlierern werden. Sie verlieren ihre innere Ruhe, sie verlieren ihren klaren Verstand, sie verlieren langsam, aber sicher ihre innere Freiheit und auch ihre äußere Freiheit. Wir müssen unseren klaren Verstand behalten. Sprache und Beeinflussungsmechanismen dekodieren und uns von der Beeinflussung abgrenzen. Dieses Spiel der Beeinflussung nicht mitmachen. Das ist mein Appell an dieser Stelle. Ganz unabhängig davon, wo wir das erleben im Alltag. In der Gesellschaft, im privaten Kontext, bei Politikern, in den Medien und natürlich auch im Business-Kontext. Wer psychologisch resilient bleibt, hat die Chance, sich selbst und auch andere von Angst, die überall gezüchtet wird, zu befreien. Wenn die Menschheitsfamilie dies betrifft in allererster Linie Europa, wenn die Menschen in Europa eine Chance auf Zukunft haben möchten, ist das der wichtigste Schritt. Nicht weiter in die Eskalationsspirale innerlich und auch nicht äußerlich einzusteigen. Sich nicht weiter instrumentalisieren zu lassen zu Hass, Hetze und Abwertung. Nur wenn es viele sind, die das schaffen, haben wir eine Chance, dieses gefährliche Spiel zu stoppen. Ich freue mich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie Impulse mitnehmen konnten. Und falls nicht, dann ist bestimmt das nächste Mal etwas für Sie dabei. Danke fürs Ohr und bis zum nächsten Mal.